beginne noch einmal mit dem Text zur Predigt, Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, wegen des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie solche Reben, die man sammelt und ins Feuer wirft. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sein zum Ende der Gebetswoche. Das Thema war und ist ein Herz für die Mission. Ich möchte vorab noch etwas sagen. Ich benutze in meinen Predigten viele Bibelstellen im Zitat. Und weil es manchmal schwer ist, dem zu folgen, habe ich die nochmal kopiert nach dem Gottesdienst. Wer da nochmal reinschauen möchte, kann das sich gerne von mir abholen, dann nach der Predigt, nach dem Gottesdienst vorne am Ausgang. Ein Herz für die Mission. Ein Herz für die Mission. Wenn man in Hamburg unterwegs ist, eigentlich egal wo, an Bahnhöfen, in Einkaufsstraßen, da stehen meistens zwei Menschen mit Broschüren in der Hand, wo drauf steht: Erwachet, das Reich kommt, die Zeugen Jehovas. Das ist bei denen auch Pflicht, das muss man, glaube ich, so im Laufe der gläubigen Karriere machen, dass man missioniert in den Straßen. Ich finde das toll. Das zeigt ja, dass da einfach ein unglaublicher Missionswille ist. Man möchte die Menschen erreichen. Ich spreche dann auch oft mit denen. Dann wird es manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man konkrete Fragen stellt. Da würde ich mir manchmal mehr wünschen. Aber da ist ein Herz für die Mission. Das brennt für die Mission. Vor etwa 2 Monaten, da war ich in der Spitalerstraße in der großen Fußgängerzone hier in Hamburg, in der Innenstadt, unterwegs mit meinem Sohn. Der ist jetzt 7 geworden. Und dort war ein Straßenprediger. Den hatte ich vorher noch nie gesehen. Der war sehr laut, der war sehr engagiert. Wir stellten uns kurz hin, 30 Sekunden, dann sind wir weitergegangen. Mein Sohn fragte mich: Papa, warum brüllt der so rum? Der meinte das sehr ernst, der hatte ein Herz für die Mission. Vor etwa 1,5 Jahren, da bin ich sehr spät mit der U-Bahn von der Arbeit nach Hause gefahren. Und in der Kellinghusenstraße musste ich umsteigen. Und da waren zu der Zeit auch Mitarbeiter der Hochbahn unterwegs, weil es da wieder Baustellen gab, die die Fahrgäste sozusagen einweisen, wie sie jetzt weiterfahren müssen. Und auf dem Weg dorthin habe ich ein Gespräch mitbekommen von einem Hochbahnmitarbeiter. Und die haben sich unterhalten über den Glauben. Und irgendwie kam ich in dieses Gespräch mit rein und fragte: Mensch, das interessiert mich, wo kommt ihr denn her und was macht ihr denn? Und ich kam mit ihm ins Gespräch und wir stiegen an der Umsteigshaltestelle aus und wir unterhielten uns eine Dreiviertelstunde, eine Anschlussbahn nach der anderen fuhr an mir vorbei. Das war so toll und so interessant, es war eine sehr, sehr schöne Begegnung, an die ich mich auch heute noch gerne erinnere. Und zwei Wochen später traf ich ihn da wieder, nur ganz kurz im Vorbeigehen. Jürgen, wie geht's dir? Ja, gut, Florian, ich brenne. Hat auf sein Herz gezeigt und da hatte er seine Bibel drin. Und dieser Mann ist in seinem normalen Job und missioniert. Eigentlich die ganze Zeit. Der hat ein Herz für die Mission. Und ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, was das bedeutet, ein Herz für die Mission zu haben und wie wir das bekommen. Ich möchte einmal noch kurz beten. Herr Jesus, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, ohne den wir gar nichts verstehen können. Wir bitten dich, dass du uns in deinem Wort führst, wenn wir dein Wort erforschen, und sprich auch in unsere Herzen, was unser Verstand nicht erfassen kann. Segne du nun das Reden und das Hören, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Zum Predigttext habe ich zwar drei Punkte, durch die ich während der Predigt führen möchte. Das ist Punkt 1, die fruchtlose Rebe. Punkt 2, das Niederringen des Eigenwillens. Und Punkt 3, die Frucht zur Verherrlichung Gottes. Punkt 1, die fruchtlose Rebe. Da möchte ich einmal einen Text lesen aus Lukas 13, 6 bis 9. Da spricht Jesus, er sagte ihnen aber dies Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinstock gepflanzt und er kam und suchte Frucht daran und fand keine. Da sagte er zu dem Weingärtner, siehe, ich komme nun schon 3 Jahre und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, so hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete ihm, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will um ihn herum die Erde umgraben und düngen. Vielleicht bringt er dann doch Frucht. Wenn aber nicht, kannst du ihn abhauen. Das ist ein Gleichnis, das Jesus den Jüngern und auch dem Volk Israel und den Pharisäern gibt. Der Feigenbaum ist in biblischer Sprache immer das buchstäbliche Volk Israel. Und an dem Punkt in der Geschichte, als Jesus in Israel ging und missionierte und predigte, da war Israel an einem Tiefpunkt angelangt. Gott hatte immer wieder nach Israel geschaut und nach Frucht gesucht und es brachte keine Frucht. Und nun kommt Jesus und sagt, dies ist die letzte Chance. Ich bin gekommen, um nochmal zu düngen und zu pflügen und zu bearbeiten und um zu sehen, ob ihr nicht doch Frucht bringt. Aber wenn ihr keine Frucht bringt, dann werdet ihr abgehauen werden. Jesus weint über Jerusalem. Er schaut auf Jerusalem und weint und sagt, wie oft habe ich euch sammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt euch immer wieder abgewandt. In der Offenbarung lesen wir von der großen Stadt, die geistlich heißt Sodom und Ägypten, wo auch der Herr gekreuzigt wurde. Der Herr wurde gekreuzigt in Jerusalem. Man kann das so verstehen, dass im Laufe der Geschichte Israel, das Gott aus Ägypten herausgeführt hatte, nun selbst zu Ägypten geworden ist. Wenn wir das übertragen auf uns, das buchstäbliche Israel vor dem Kommen Jesu und das geistliche Israel, das ja die Gemeinde ist, die Kirche, vor dem Kommen Jesu, vor dem zweiten Kommen Jesu, dann sollte uns das zu denken geben. Ich glaube, dass die Kirche, die Gemeinde, nicht nur unsere, sondern die weltweite Kirche, auch an einem Tiefpunkt angelangt ist. Vielleicht nicht an dem Tiefpunkt, aber es geht doch weiter bergab. Es wird viel von Wohltätigkeit gesprochen, von interreligiösem Dialog, von Einheit in der Kirche. Aber es wird kaum noch von Jesus gesprochen. Ich habe Gottesdienste besucht, da wurde sein Name vielleicht einmal kurz erwähnt. In der Mission, in den Kirchen wird heute gesagt, wir brauchen Aktionen. Wir brauchen irgendwie ein Happening, um die Leute zu erreichen. Wir brauchen Wohltätigkeit. Aber wir dürfen nicht mehr so offen über Jesus reden. Das verschreckt die Leute. Wenn dann jemand fragt, dann können wir ihm von Jesus erzählen. Aber nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Aber Jesus sagt, ohne ihn können wir gar nichts tun. Wir können keine Frucht bringen ohne ihn. Es ist wichtig, unabdingbar, dass wir Frucht bringen, wenn es uns nicht so ergehen soll wie Israel damals. Aber die Frage ist, was ist eigentlich mit der Frucht gemeint? Wir denken ja oft, die Frucht, das ist die Mission, das sind dann die Schäfchen, die wir sozusagen mit in den Stall holen. Komme ich zum Punkt 2, das Niederringen des Eigenwillens. Dazu lese ich Lukas 6, 43 bis 36. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte trägt, und ebenso keinen faulen Baum, der gute Früchte trägt. Denn jeden Baum erkennt man an seiner Frucht. Man pflückt ja nicht Trauben vom Gestrüpp. Ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor, und ein böser Mensch aus dem bösen Schatz Böses. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber Herr und tut nicht, was ich sage? Im Predigttext lesen wir, dass Jesus der wahre Weinstock ist. Wir sind die Reben, wenn wir jünger sind. Wir sind die Reben, die in Jesus im Weinstock bleiben müssen. Wir müssen Frucht bringen und das können wir nur, wenn wir in ihm bleiben. Wenn wir an dem Weinstock hängen, von ihm bekommen wir die Kraft. Die Rebe, die am Weinstock hängt, bekommt die Kraft ja durch den Saft, der im Weinstock fließt. Die Frucht kommt durch den Saft. Und wenn wir die Reben sind und Jesus der Weinstock, dann ist der Saft der Heilige Geist. Der Geist Gottes, die Kraft, die Gesinnung Gottes, die durch Jesus in uns hineinfließt. Jesus sagt auch, dass der Geist der Wahrheit erst kommen kann, wenn er dahin geht. Also der Geist Gottes muss durch Jesus kommen zu uns, damit wir Verbindung zu Gott, dem Vater, haben und Frucht bringen können. Was nennt ihr mich aber Herr und tut nicht, was ich sage? Römer 8, 12 bis 15, so sind wir nun zum Gehorsam verpflichtet, aber nicht der Selbstsucht, dass wir ihr folgen müssten. Denn wenn ihr eurer selbstsüchtigen Art folgt, werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist das selbstsüchtige Handeln tötet, werdet ihr leben, denn die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich sage euch aber, führt euer Leben im Geist, so werdet ihr nicht vollbringen, was der selbstsüchtige Wille begehrt. Denn die Selbstsucht widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes der Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr nicht tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Denn wer vom eigenen Begehren bestimmt wird, trachtet nach dem, was unsere selbstsüchtige Art will. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt wird, trachtet nach dem, was Gott will. Denn das Trachten des menschlichen Eigenwillens bringt den Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr an Hoffnung reicher werdet in der Kraft des Heiligen Geistes. Das waren viele Bibelstellen aus Galater, Römer. Was heißt das? Friede, Freude, Geduld, Liebe im Heiligen Geist. Tut nicht das, was ihr wollt, tut das, was Gott will. Da muss ich erstmal rausfinden, was will denn Gott eigentlich? Was will er für mein Leben persönlich? Da muss ich erstmal herausfinden, was will er denn eigentlich allgemein? Ich bin jetzt 4 Jahre getauft, fast genau. Und in diesen 4 Jahren habe ich versucht, das rauszufinden. Was will Gott? Was will Gott eigentlich? Und in diesen 4 Jahren musste ich so viel aus meinem Leben rausschmeißen. Und ich habe so viel weggeworfen. Nicht, weil ich so ein furchtbar guter Christ wäre, sondern ganz im Gegenteil, weil ich einfach unglaublich viel Ballast mit mir rumgeschleppt habe, das da nicht reingehört. Und manchmal war das nicht einfach. Manchmal waren das Dinge, die ich geliebt habe. Das war das Wichtigste überhaupt für mich. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt seit 20 Jahren Musiker, Pop und Rock und Heavy Metal, und ich mag auch Klassik und ich mag auch Jazz. Und für mich war die Frage ganz wichtig, als ich zum Glauben gekommen bin: Kann ich diese Musik jetzt noch weitermachen? Das war mein Leben. Ich habe Nächte vorm Computer gesessen und Musik aufgenommen, Konzerte besucht, Platten gekauft, das war alles. Dann habe ich mich da so ein bisschen schlau gemacht und habe dann nochmal eine Band gegründet und habe versucht, dann meinen Glauben darin irgendwie reinzubringen. Ich habe gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann war es für mich klar: Gott will nicht, dass ich das in meinem Leben habe. Das passt nicht, das hält mich von ihm ab in der Form, wie ich das früher gemacht habe. Ich muss einen anderen Weg finden. Und das war nicht einfach. Das war sehr, sehr schwierig. Das Niederringen des Eigenwillens. Ich möchte eigentlich was ganz anderes. Und Gott sagt zu mir dann: Mach aber doch bitte das. Und dann gehe ich einen anderen Weg, aber ich kann den gar nicht gehen. Da steht immer irgendwas im Weg, ich komme da nicht weiter. Oder ich merke, das erfüllt mich gar nicht so, wie ich es erhofft hatte. Und dann komme ich zurück und dann fühle ich mich manchmal so wie Jonas, dann komme ich zurück und gehe den Weg, den Gott eigentlich so mir gewiesen hat, was ich nicht wahrhaben wollte, und dann merke ich, ach, das ist super. Das ist genau das Richtige, das habe ich gesucht. Und ich hoffe, man merkt mir das an, man sieht irgendwo Frucht bei mir, dass sich bei mir was verändert hat in diesen Jahren. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit, Hoffnung. Die Frucht kann nur der Geist Gottes vollbringen in seiner Fülle, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und diese Frucht kann nur zu seiner ganzen Ausprägung kommen, wenn wir in Jesus bleiben. Und wie oft bete ich das: Herr, ich will gar nicht das wollen, was ich will wollen, was du willst. Hilf mir doch dabei. Ich hatte vor ein paar Tagen, vor einer Woche, ein Erlebnis, da habe ich mich von mir selber erschreckt. Da wollte ich einen Artikel umtauschen, den ich mir gekauft hatte. Hat nicht so richtig gepasst. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich den kaufe oder nicht, weil das viel Geld war für mich. Und habe am selben Tag, bin ich noch zurückgekommen, wollte ihn umtauschen. Und dann hat mir die Kassiererin gesagt: Ja, gebe ich einen Gutschein für. Ich dachte, ich will überhaupt keinen Gutschein. Ich möchte mein Geld zurückhaben. Ich habe extra danach gefragt bei der Kassiererin morgens, ob ich das auch wiederbekomme. Sagte: Nein, das machen wir nicht. Und völlig unerwartet brandete in mir so eine Wut hervor und ich stand vor dieser Frau und sag: Ich will sofort mein Geld wieder haben. Und wenn sie mir mein Geld nicht wiedergeben, ich stehe hier bis Feierabend und wenn sie es mir immer noch nicht geben, dann stehe ich morgen früh wieder hier. Ich wurde laut, war richtig so aufgebracht. Und mein Sohn stand neben mir und sagte: Papa. Und im Nachhinein meinte er: Ich kenne dich ja so gar nicht. Und im Gespräch mit dieser Kassiererin, die sagte zu mir: Wir sind doch erwachsene Menschen und bleiben Sie mal ruhig, regen Sie sich nicht auf, ich schreie Sie auch nicht an. Gott, habe ich geschrien? Sie drohen mir hier. Ich sage: Habe ich ihr gedroht? Naja, Sie haben gesagt, Sie stehen hier bis Feierabend, wenn Sie Ihr Geld nicht wiederbekommen und sonst kommen Sie morgen früh wieder. Das ist doch eine Drohung. Am Ende habe ich mein Geld wiederbekommen. Und ich habe mich entschuldigt bei dieser Frau dafür. Und es hat mir zu denken gegeben. Ich dachte: Meine Güte, wo ist denn meine Freundlichkeit? Wo ist denn meine Geduld? Wo ist denn mein Friede? Wo ist denn meine Freude? Wo ist denn meine Güte? Wo ist denn mein Sanftmut? Wo ist denn meine Selbstbeherrschung? Hin auf einmal. Ich bringe gar keine Frucht. Ich habe gar keine Frucht gebracht. Bin ich nicht in Jesus? Bete ich zu wenig? Gebet sträflich vernachlässigt, auf jeden Fall. Ich möchte fast zum Schluss eine Geschichte erzählen, die auch was zu tun hat mit dem Thema, was wir in der Gebetsstunde hatten. Eine Freundin der Familie wird schwanger und es entstehen Komplikationen. Sieht nicht so gut aus. Und ich bete für sie und das Kind, bin auf der Arbeit, in der Pause, gehe spazieren und ich bete und sage: Herr, bitte mach, dass alles gut wird. Dass es am Ende alles gut wird. Und es fühlt sich gut an. Ich denke: Ja, es wird gut. Es wird gut werden. Ich glaube dir, Herr, du wirst das gut machen. Und mein Sohn betet auch für diese Familie. Und tatsächlich, es sieht gut aus. Es entwickelt sich doch wieder erwarten zum Besseren. Super, ich war ja klar, Gott erhört mein Gebet. Ich wusste es ja, ganz tief im Glauben, ich weiß es. Und dann, kurz vor dem Termin, kommt raus, ist doch nicht gut. Ist gar nicht gut, überhaupt nicht. Und dieses Kind kommt zur Welt, ist alles sehr, sehr schwierig. Eine Situation zwischen Hoffen und Bangen und Hoffen und Bangen und Verzweifeln und wieder Hoffen und nicht schlafen können. Und wieder beten und dann sieht's besser aus und dann aber nach 2 Wochen stirbt das Kind. Und dann ist mein Sohn zu mir gekommen, hat mit mir telefoniert und hat gesagt: Papa, warum denn? Ich habe doch gebetet. Warum hat Gott denn mein Gebet nicht erhört? Richtig wütend gewesen auch. Warum nicht? Was sage ich jetzt? Ich bin ja eigentlich in derselben Situation. Ich habe auch so gebetet und ich war fest davon überzeugt, dass alles richtig gut wird. Wir hatten das Thema Hiob in der Bibelstunde. Es wurde nicht gut. Ich habe zu meinem Sohn gesagt: Naja, Gott kennt ja die Zukunft, er weiß ja, was passieren wird. Und er weiß auch, was passiert wäre, wenn dieses Kind weitergelebt hätte. Und in seiner Weisheit hat er dann entschieden, dass es besser ist, wenn das Kind nicht weiterlebt. Vielleicht wäre es sehr, sehr schwierig und anstrengend geworden, mit vielen Operationen über die Jahre hinweg. Viel Leid, viel Angst, viel Bangen, viel Hoffen und doch Verzweifeln. Und so ist es besser. Und dann fragt mein Sohn mich, ja, aber warum hat Gott denn das Kind dann überhaupt auf die Welt kommen lassen? Warum denn dann dieses Leid überhaupt zulassen? Hätte auch gleich sagen können, nee, dann kommt sie gar nicht auf die Welt. Und ich habe dann gesagt, na gut, vielleicht, aber vielleicht macht dieses Leid ja etwas Gutes im Endeffekt mit der Mutter, die jetzt nämlich eine Mutter ist, die weiß, was es bedeutet, Mutter zu sein und Angst zu haben um das Kind und zu bangen und zu zittern und zu hoffen und zu leiden und zu verzweifeln. Und vielleicht führt das dazu, dass diese Liebe, die sie jetzt in sich hat für dieses Kind, das jetzt gegangen ist, an andere Kinder zu geben, die keine Eltern haben. Vielleicht adoptiert sie ja Menschen, die keine Eltern haben, Kinder. Selber adoptiertes Kind. Gott weiß es. Und ich glaube daran, dass Gott es am Ende zum Guten führen wird. Und 2 Wochen später bin ich mit Bekannten abends ein Bier trinken. Und einer dieser Bekannten kennt auch diese Freundin. Und er kommt zu mir. Und er sagt, na Mensch, ich habe das gehört, was du Emil erzählt hast, und es hat mich beeindruckt, die Erklärung, die du ihm gegeben hast. Und ich habe zu ihm gesagt, ich konnte diese Erklärung auch nur geben, weil ich das wirklich glaube. Ich glaube das wirklich. So schwer das auch ist und so hart das auch sein mag, ich glaube das, am Ende Gott alles getan haben wird für jeden Menschen. Alles. Ich glaube, dass wenn wir die Bücher aufmachen, dass wir sehen werden, da war Gott, da hat er gewirkt, das hat er verhindert, da hat er die Wege geebnet, da hat er Steine in den Weg gelegt, um das Bestmögliche aus dieser Welt rauszuholen. Das glaube ich. Punkt 3, die Frucht zur Verherrlichung Gottes. Die Frucht soll dazu führen, dass Gott verherrlicht wird. Ändert euer bisheriges Leben und legt den alten Menschen ab, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Lasst euch verändern. Schaut in das Wort Gottes, lest da drin, studiert das, sucht nach Weisheit und Verstand und nach Rat und nach Kraft und nach Erkenntnis Gottes und nach Gottesfurcht. Bittet um den Heiligen Geist. Voll sein von Jesus, dass wir gar nicht anders können, als Zeugnis zu geben, ohne dass wir es merken. Wir überlegen uns Strategien für die Mission und für unsere Gottesdienste. Und das ist ja alles auch schön und gut. Aber ich glaube, dass Gott uns eigentlich nicht braucht, um Menschen zu sich zu ziehen, um sein Reich zu bauen. Manchmal bin ich ganz erstaunt und verwundert, wodurch Menschen zu Gott kommen. Und wenn ich an meine eigene Geschichte denke, dann fallen mir Dinge ein, dachte ich, ja, das war ein kleiner Puzzlestein auf meinem Weg, der mich heute hierher geführt hat. Das war mir gar nicht bewusst. Gott bekehrt Menschen sowieso, das glaube ich. Aber er möchte es gerne mit uns machen, er möchte es mit uns bauen und er möchte diese Frucht durch den Heiligen Geist in uns bringen, damit er verherrlicht wird. Wenn ich mit meinem Sohn im Garten arbeite, dann bräuchte ich seine Hilfe ja nicht unbedingt. Ich könnte das ja alles auch alleine machen. Das würde ein bisschen länger dauern, es würde dann ein bisschen anders aussehen, aber ich könnte das ja auch alleine machen. Aber ich mache das mit ihm zusammen und er hackt dann ein bisschen rum, hat Spaß dabei, wir pflanzen und wir graben um und er rettet die Regenwürmer. Und wenn wir fertig sind, dann können wir sagen, guck mal, das haben wir zusammen gemacht. Das ist unser Garten. Und unsere Beziehung ist dadurch gestärkt und das möchte Gott. Viel Frucht meint nicht unbedingt viel Missionstätigkeit. Größere Gemeinden, ansprechendere Gottesdienste. Viel Frucht meint Gottes Charakter in uns und die Mission kommt dann von ganz alleine. Ein Herz für die Mission haben bedeutet ein erfülltes Herz im Heiligen Geist haben und suchen. Und als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, ich mache das dann immer so, ich gehe im Neuen Testament, bin ich alle Stellen durchgegangen, die von Frucht sprechen und vom Heiligen Geist und von der Frucht des Geistes. Und das hat mich erfüllt mit einer Freude auf einmal. Das war so, ja, und noch ein Text dazu, super. Und es fügte sich alles zusammen und das war so toll. Und auch heute, wenn ich diese Predigt mitgebracht habe und diesen Predigttext und dann kommen passende Lieder dazu und dann in der Gebetsstunde geht's auch eigentlich um das gleiche Thema. Und gestern Abend bin ich im Gebetskreis und guck das erste Mal in dieses Begleitheft zum Herz für Mission und sehe, ah, da finde ich's wieder und da finde ich's wieder und da finde ich's wieder. Wunderbar. So schön, wenn sich das alles zusammenfügt. Liebe, Frieden, Freude, Sanftmut, Güte, Treue, Gerechtigkeit, Hoffnung und wovon das Herz voll ist, davon fließen die Lippen über. In dem Lied haben wir gesungen, suchest du Heiligung, siehe, die Reben können nichts, nicht außer dem Weinstock gedeihen. Er gibt Säfte nur, gedeihen und leben, nur wer in ihm ist, wird kräftig und rein. Suche zur Heilung die Gabe der Gaben, Jesus zu lieben und Jesus zu haben. Zum Schluss lese ich den Psalm 1, die erste Hälfte. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und was er tut, gerät wohl. Amen.